Ja, meine Lieben, wir haben das letzte Mal ein bisschen einen Blick geworfen darauf, wie heute die Physik, die Astronomie, die Astrophysik, die Entstehung des Kosmos erklärt, also welche Schilderungen es da gibt. Wer jetzt versuchen möchte, auch heute noch ein bisschen das in Beziehung zu setzen, damit wir nicht so zwei völlig separate Welten haben, die nichts miteinander zu tun haben, sondern dass wir versuchen, den Anknüpfungspunkt zu finden, wo das ineinander übergeht, weil eigentlich darf das eine dem anderen nicht widersprechen, in Wahrheit, sondern ich meine, so wie wir ein geistiges, beseeltes, lebendiges Wesen sind und trotzdem aber einen physischen Körper haben, der sich nach außen offenbart und stofflich auch erscheint, was auch kein Widerspruch ist, so ist es im Großen des Weltsystems auch, dass es eben nach außen hin für die sinnliche Beobachtung die physisch-sinnliche Außenseite zeigt und dahinter stecken aber höhere Weltebenen. Es müssen nur eben gewisse Bedingungen vorhanden sein, dass das Ganze zusammenwirken kann in fruchtbarer Weise. Also eine Bedingung dafür war, das haben wir mit der Zeichnung so ein bisschen angedeutet, dass die unteren Ebenen, also das heißt die physische Ebene zunächst einmal, offen sein muss für die Einflüsse von oben. Das wäre nicht möglich, wenn die physische Welt in sich so abgeschlossen wäre, dass sie zum Beispiel streng kausal funktionieren würde. Das heißt, alles deterministisch vorherbestimmt abläuft wie bei einem Uhrwerk. Also ein Uhrwerk, sofern es nicht dann irgendwann zerbricht, hundertprozentig lässt es sich eh nicht verwirklichen, aber angenommen, es würde perfekt funktionieren, dann wäre jeder künftige Zustand absolut vorherberechenbar. Die könnte da in die Vergangenheit zurückrechnen, jeglichen Zustand.
Dafür jetzt ein Denksystem, das mir jetzt entgegenkommen ist von einem Freund.
Ja.
Der hat diese gaussche Normalverteilung.
Ja.
Das ist eine Kurve,
ja, eine Glockenkurve.
Ja. Eine Glockenkurve, ja. Und er sagt also, der Zufall ist links und rechts und die Wahrheit ist also dann sozusagen in der Mitte. Das ist eine Denkart.
Eine Denkart, ja, ja, ja. Naja, in gewisser Weise funktioniert die Natur sogar auf der elementaren Ebene genauso, weil eigentlich es da nur Wahrscheinlichkeiten gibt, die folgen in etwa so einem, zum Beispiel so einer Gaussverteilung. Es gibt andere Verteilungskurven auch, aber also wenn man das so annimmt, also zum Beispiel, wenn man spricht von einem Elementarteilchen, von einem Elektron oder irgendwas, dann ist es kein Kugel oder ein Punkt oder irgendwas im Raum, sondern es gibt nur eine Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo im Raum erscheint, dass es dort also feststellen kann, dass es dort ist. Die Wahrscheinlichkeit ist also hier besonders hoch und da weiter außen wird sie immer kleiner, geht irgendwann gegen Null, aber erst in der Unendlichkeit. Das ist das Interessante. Das ist also das Charakteristische für die Quantenphysik, dass das, was wir als Teilchen bezeichnen oder bezeichnet haben, weil eigentlich ist der Ausdruck falsch, weil da stellt man sich immer so ein kleines Ding vor, es besteht also nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, es da irgendwo zu finden. Letztlich besteht sogar ganz am Ende des Universums immer nur eine winzige Wahrscheinlichkeit, dass es dort erscheint. Und das heißt in Wahrheit nichts anderes, als dass das mit dem ganzen Kosmos aber verbunden ist. Das ist das, was ich öfters gesagt habe, eigentlich wenn hier in die Kreide fallen lasse, erbebt der ganze Kosmos sozusagen, nicht gleich, dass er scheppert, aber im Grunde, ich kann keine Wirkung lokal begrenzen. Daher
die Kurve beeinflusst letztendlich.
Es wird die Kurve beeinflusst, ja. Also es ist so, dass im Moment, wo ein Ereignis passiert, in der Quantenphysik sagt man, kollabiert die Kurve für einen Augenblick. Das heißt, weil in dem Moment gibt es einen Moment, jetzt ist es da, jetzt ist da die Erscheinung. Und das heißt, in dem Moment ist die Kurve weg, baut sie aber sofort wieder auf. Weil das Ganze eben eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist, heißt das aber auch, dass Elektron als Beispiel, ist im Grunde gar nicht da. Es besteht nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es erscheint. Aber es ist nicht durchgehend vorhanden. Es ist eigentlich die meiste Zeit überhaupt nicht vorhanden. Also das heißt, alles das da ist im Grunde hauptsächlich nicht vorhanden. Nur, da das halt aus so vielen Elektronen oder sonstigen Dingen besteht, sind immer genug gerade vorhanden, dass wir doch eine ziemlich massive Erscheinung bekommen. Aber eigentlich ist es in der physischen Realität nicht vorhanden. Sondern es spritzt immer nur so in einzelnen Erscheinungen herein.
Und für Zeitabstände sind eben so kurz.
Ja, und es sind so viele noch dazu. Also kurze Zeitabstände und viele dadurch. Aber eigentlich ist es im Grunde nicht vorhanden. Daher sagt man, die Quantentheorie ist eine nicht realistische, nicht lokale Theorie. Nicht lokal heißt, es kann überall im ganzen Kosmos im Grunde erscheinen. Es gibt keine Grenze, ich kann nicht sagen, hier muss es erscheinen, weil es gerade gestern hier war, muss jetzt auch da erscheinen und kann sich höchstens ein bisschen entfernt haben, sondern es kann ganz woanders, Millionen Lichtjahre entfernt, auch erscheinen in Wahrheit. Das heißt, ich kann nur Wahrscheinlichkeiten dafür angeben. Und es ist nicht realistisch, weil solange es nicht erscheint, ist es eigentlich gar nicht da. Also es gehört eigentlich einer höheren oder besser gesagt tieferen Realität an. Also in Wahrheit Elektronen oder sowas sind eben Erscheinungen aus der untersinnlichen Welt in Wahrheit, die nur immer wieder auftauchen, irgendeine Wirkung erzeugen in der sinnlichen Welt. Und wir haben eigentlich, wenn man das als die physisch-sinnliche Welt nehmen, dann haben wir darunter die untersinnliche Welt, von da kommen Wirkungen und es kommen aus der übersinnlichen Welt Wirkungen. Und das ist eigentlich das Unrealste. Das ist sozusagen die am wenigsten realste Zone im ganzen Kosmos. Also sowohl wenn ich da ins Geistige hinaufgehe, umso mehr Realitätsgehalt kriegt das Ganze und in einer gewissen Weise auch, wenn ich in die untersinnliche Welt gehe. Und da ist es Erscheinung. Sinnliche Erscheinung.
Wieso kriegt es mehr Realitätsgehalt, wenn ich nach oben oder nach unten?
Naja, weil das, was die Dinge zur Erscheinung bringt, das ist jetzt die große Frage, warum erscheint es überhaupt? Für Physiker ist das so, der stellt sich die Frage kaum, er sagt, ich schalte mein Messinstrument ein und in dem Moment, wo ich messe, kollabiert die Wellenfunktion und jetzt messe, es ist da und dann baut sich die Wellenfunktion wieder auf und das nächste Mal messe ich es halt da. Und ich kann nur als Physiker ganz dezidiert sagen, es hat sich aber nicht zwischen den zwei Messungen von da her bewegt. Also das heißt, wenn ich die Bahn, man könnte jetzt sagen, wenn man einen Ball wirft, hat der eine gewisse Bahn. Wenn ein Elektron fliegt, hat es diese Bahn eigentlich nicht. Sondern es taucht da auf, verschwindet und taucht bei der nächsten Messung da auf. Und wenn ich mehrere solche Punkte verbinde, kann ich scheinbar eine Bewegungsbahn aufzeichnen.
Ist die Erscheinung nicht abhängig von Bewusstsein? Weil ich weiß, der Tisch ist da,
ja.
Wir brauchen den Tisch und er ist da.
Es
ist nicht abhängig von Bewusstsein?
Es hängt auch mit dem Bewusstsein zusammen. Ich meine, es hat sogar jetzt Physiker gegeben, die gesagt haben, überhaupt das Bewusstsein, weil ich jetzt eine Messung machen will, erzeugt überhaupt erst die Erscheinung. Also das heißt, dann wird es so weit gehen, dass die Erscheinung nur da ist, weil wir hinschauen. Und ansonsten ist sie eigentlich nicht da. Das ist also, na, können wir uns noch weiter beschäftigen.
Es geht ins Philosophische.
Es geht ins sehr Philosophische. Man muss dann nur aufpassen, dass man nicht zu sehr ins Spintisieren kommt, sondern dann bei den geistigen Realitäten bleiben. Aber jedenfalls der Punkt ist, das ist nur Erscheinungswelt. Also das da unten ist eigentlich nur Erscheinung. Das ist also die Welt, in der wir drinnen stehen. Und was ihr Realität verleiht, sind eben entweder geistige Kräfte in Wahrheit, die von oben kommen. Da gehen wir eh schon ein bisschen in die Richtung, dass eigentlich ein Bewusstsein, ich sage es jetzt einmal ganz allgemein, ein Bewusstsein diese Verwirklichung herbeiführt. Ob das jetzt wir direkt sind oder wir mit Hilfe höherer geistiger Wesenheiten, lassen wir euch noch einmal offen, weil allein schaffen wir es nämlich noch nicht in Wahrheit. Aber es stimmt, also weil auf der obersten Ebene ist Bewusstsein vorhanden. Also, und dieses Bewusstsein, von dem geht aus, dass sich diese Dinge manifestieren als Erscheinung, kurzzeitig. Und da stecken also geistige Wesen dahinter, die das machen. Also, ich schaue da mal die Hierarchien. Die Hierarchien stecken eigentlich dahinter. Die auf verschiedensten Stufen, also da wirken alle möglichen mit. Aber die bewirken, dass also die Erscheinungen hier in der sinnlich-physischen Welt hervorkommen. Und von unten wirken aber die Widersachermächte. Die sind ja auch in einer gewissen Weise geistige Wesenheiten, wenn auch ihre Fähigkeiten sehr eingeschränkt sind. Aber da sind also, weiß nicht, die luziferischen Luzifer, Ahriman und die Asuras im Wesentlichen. Wobei die wieder alle drei zusammen eine ganze Riege von, wie soll man sagen, Gegenhierarchien bilden, weil es geht also durch alle Stufen durch. Es gibt also luziferische Wesenheiten, die den ganzen Hierarchien entsprechen, das heißt von Engelwesenheiten bis hinauf zu den Seraphim letztlich. Und dasselbe gibt es bei den arimanischen Wesenheiten und bei den asurischen Wesenheiten. Und im Grunde also eine sinnliche Erscheinung, eine Erscheinung in der physischen Welt tritt auf, wenn die zwei zusammentreffen. Ansonsten, wenn nur die von oben wirken würden, dann gäbe es zum Beispiel zwar schon eine physische Welt, aber nicht als sinnliche Erscheinung. Und vor allem nicht als stoffliche Erscheinung. Dann gäbe es zwar die physischen Gesetzmäßigkeiten, die physischen Formkräfte, aber das Ganze wäre für sinnliche, also für unsere Augen nicht sichtbar. Also das ist auch nicht greifbar in dem Sinn. Und trotzdem wären die physischen Gesetzmäßigkeiten drinnen. Das ist wahnsinnig schwer vorzustellen. Ja, weil wir denken immer, physisch ist, naja, das kann ich angreifen. Aber dabei ist das eben gar nicht das eigentlich Physische, sondern das Physische sind nur die physikalischen Gesetze, die dahinter stecken. Also das heißt, es gäbe eine Welt von physikalischen Gesetzmäßigkeiten ohne einer erscheinenden Materie. Die wird erst bewirkt dadurch, dass die als Gegenkräfte wirken, also an dem Widerstand. Ist das, sonst wäre das Physische völlig durchdringlich, so wie es sonst im Geistigen üblich ist. Nicht? Weil in der Seelenwelt ist das ganz normal, Seelen durchdringen einander. Wenn ich sage, jetzt nach dem Tode, kann ich nicht sagen, nicht, da ist die eine Seele, da ist die andere, sondern sie durchdringen einander. Und nur durch ihre Eigenart unterscheiden sie sich voneinander. Aber nicht dadurch, dass sie einen anderen Raum im Ort, also einen anderen Ort im Raum haben, so gesagt. Also das ist einmal der Hauptpunkt und die Physik kennt also jetzt einmal im Grunde diese Ebene der Erscheinungen. Ist aber jetzt mittlerweile darauf gekommen, dass das im Grunde keine Realität hat, sondern dass dahinter im Grunde eine andere Realität steckt, mit der sie sich nicht näher beschäftigen. Es reicht ihnen also, wenn sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung kennen. Das genügt auch, um hier die Experimente in der sinnlich-physischen Welt zu berechnen, also und zu schauen, wie weit das übereinstimmt. Und das stimmt verdammt gut überein. Also, weil gerade die Quantentheorie ist die am meisten getestete Theorie und funktioniert im Alltagsleben also wunderbar und ist aber eigentlich schon in einer gewissen Weise eine Wegwischung gewesen des ganzen Materialismus des 19. Jahrhunderts, wo man eben davon ausgegangen ist, ist, also die Welt besteht im Grund aus Materie und das sind irgendwelche kleinen Dinge, die zwar irgendwie sehr komisch sind, weil sie im Grund keine Eigenschaften haben, außer dass sie undurchdringlich sind, aber sie sind nicht farbig, nicht irgendwas, sie sind einfach beinhart, sodass sie unzerstörbar sind und winzig klein. Das war das Einzige, was man sagen darüber konnte. Aber das war einfach nur eine Vorstellung, die man sich gebildet hat. Und also das heißt ein Gedankenbild im Grunde, das man versehen hat mit Bildern, die man kennt aus der physischen Welt, also meistens der Reiskugel im einfachsten Fall dargestellt. Aber das hat null Realität. So etwas gibt es nicht. Und das hat die Physik also mittlerweile ganz deutlich gezeigt, dass es das nicht gibt. Und wenn wir also das jetzt vergleichen einmal mit dem Schöpfungsgeschehen hier in der Genesis, dann müsste man sagen, also das ist die physische Ebene, physisch, sagen wir, das ist die ätherische, Äther, und das, dreht er den linken weg. In der Uniform, warum immer. Genau weg. Also das ist die Ätherwelt, dann ist die Astralwelt und darüber wäre halt dann das eigentlich Geistige. Mit allen Bereichen, also das ist, ich schreibe jetzt Geist einfach. Im engeren Sinn, also das heißt, das ist das, was man als Devachan bezeichnet, bis letztlich hinauf zur Schöpfungsquelle. Das heißt, der Bericht der Genesis spielt sich jetzt ab in dem Bereich, also in der Astralwelt. Die Schilderungen sind also alle aus der Astralwelt genommen. Also das heißt, es wird nur geschildert, was in der Seelenwelt, also man kann sie auch als Seelenwelt bezeichnen, was dort passiert. Aber es gibt also Einschläge von oben in diese Welt bereits, also aus dem schöpferisch-geistigen Bereich. Aber es dringt noch nicht hinunter bis zur Ätherwelt. Das ist erst der Fall, dass es da hinunter bis zur Ätherwelt geht. Mit der zweiten Schöpfungsgeschichte, also Paradieseserzählung. Also das heißt, das ist das Sechstagewerk. Tagewerk. Und das ist im Wesentlichen die Paradiesesgeschichte. Und erst so richtig mit dem Sündenfall geht es dann da hinunter auf die physische Ebene. Zumindest also was das Menschenwesen betrifft, genauer ist es so, dass beim Sechstagewerk zwar nur das geschildert wird, aber bereits da sich auch schon was abspielt und sogar bis ins Physische hinunter. Wobei es im physischen Bereich zunächst nur die Wärme ist, die hervortritt als physische Wärme, und dann später kommt das Luftelement dazu.
Kann man die oberen Ebenen auch mit so einer Gausschen Kurve vorstellen?
Naja, theoretisch ja. Ich meine, weil es hat jede Ebene einen gewissen, naja, wenn man so will, irrealen Charakter. Es ist halt eben, die Ätherwelt ist ein realer bereits als die. Das heißt, da sind schon mehr tätige Kräfte drinnen, noch mehr in der astralen Welt. Und die eigentliche Quelle, aus der es aber kommt, die liegt in der geistigen Welt letztlich oben bei der Trinität, beziehungsweise bei dem Christus, der dahinter steckt.
Kann man sich als Punkt vorstellen.
Kann man sich als Punkt vorstellen, ja, genau. Ich habe es da so als Stern dann gemacht. Wenn man einen Punkt fast nicht sieht auf der Tafel. Also das heißt, je weiter ich raufkomme, desto wirklicher wird es, sagen wir besser Wirklichkeit. Also das heißt, von dort kommen die Kräfte, die wirken. Und alles, was als Wirkungen hier erscheint, kommt letztlich von da oben. Und als Wirkungen, als eine der ersten Dinge, das, was man heute so schwammig als Energie bezeichnet, was aber zunächst als Wärmeerscheinung tritt. Weil Energie ist ja eigentlich ein sehr abstrakter Begriff, in den verschiedenste Erscheinungsformen, also Wärmeenergie, Lichtenergie, Strahlungsenergie, chemische Energie, kinetische Energie, was weiß ich, alles zusammengefasst ist, die aber alle eigentlich ein ganz anderes Wesen haben, wo auch andere geistige Wesenheiten dahinter stecken, weil in der Realität stecken hinter den Sachen ja Wesenheiten. Es sind nicht bloß abstrakte Pfeile, sondern es stehen Wesenheiten. Ja, aber die Physik tut natürlich recht daran, es im Grunde abstrakt zu behandeln, weil es eben ja keine physische Realität zumindest. Also, sie müssten nur zur geistigen Realität aufsteigen, dann müssten wir halt zu Imaginationen und sowas kommen. Aber sie bemühen sich eh, also sie versuchen es zumindest im reinen Denken mittlerweile zu erfassen, weil die Physik ist heute zu, sage ich mal, 80% besteht in der Tätigkeit des reinen, sinnlichkeitsfreien Denkens. Das heißt, sie bewegen sich auf einer Ebene, die da eher ins Ätherische schon hineingeht, die Denkformen. Natürlich spuckt der Herr Ahriman hinein und macht es also sehr abstrakt und versucht es abzudeuten irgendwo, aber im Grunde bewegen sie sich da oben. Und das heißt aber, dass sie dann irgendwann auch zu Imaginationen aufsteigen werden. Das Beispiel von Pauli habe ich ja öfters schon vorgelesen, mein Lieblingsbeispiel, wo er also diese Imaginationen schildert. Er war halt einer, der an das bereits irgendwo herangekommen ist, obwohl er es dann in der Praxis auch nicht für die Physik so wirklich umsetzen konnte. Aber er hatte zumindest solche Erlebnisse. Und war sich ganz deutlich bewusst, dass er sozusagen dem Geist der Materie begegnet. Das hat er ganz deutlich definitiv ausgesprochen. Das heißt, er begegnet hauptsächlich dem Herrn. Und wenn man die Bilder, die er schildert, sie anschaut, dann ist es noch deutlicher, dass das der Herr Ahriman ist. Das heißt, Imaginationen von Ahriman. Und das ist also genau das war es, was der Steiner gesagt hat. Also wo die Atome hinspintisiert werden, stecken in Wirklichkeit die ahrimanischen Wesenheiten hauptsächlich. Und die kann ich halt auf erster Ebene im reinen Denken einmal fassen, das heißt in den abstrakten geometrisch-mathematischen Strukturen, und kann das aber steigern bis zur Imagination, dann begegne ich halt den ahrimanischen Wesenheiten hauptsächlich. Weil der Physiker schaut mit seinem reinen Denken, das würde so in etwa da ansiedeln, so im Übergang zur ätherischen Welt, hat aber die Blickrichtung da hinunter. Er schaut nicht hinauf zu den höheren geistigen Wesenheiten, sondern er schaut hinunter in die Materie. Und was begegnet ihm dann? Eben, wenn er das reine Denken entwickelt, dann begegnen ihm zunächst einmal die ahrimanischen Gedankenformen, und das kann sich steigern bis zur imaginativen Wahrnehmung ahrimanischer Wesenheiten selbst. Und das ist dem Pauli passiert.
Was heißt geometrische Figuren? Heißt das, die Geometrie ist auch ahrimansreich?
Naja, jein. Die reine Geometrie nicht. Aber das, was die Physiker draußen machen, da spuckt immer was Ahrimanisches hinein. Wenn es reine Geometrie wäre, dann wäre es also eben in der Ebene des reinen Denkens oben. Aber es bleibt nicht bei der reinen Geometrie stehen, sondern was sie eigentlich beobachten, ist, wie diese reine Geometrie, sage ich mal, verändert, verformt wird durch den ahrimanischen Einfluss. Also, wenn der Einstein, der hat zwar solche Imaginationen nicht gehabt, der hat es halt nur im geometrischen Bild, wenn der übergeht dazu, die Schwerkraft im Grunde zu erklären durch eine Krümmung des Raumes. Er sagt, eigentlich gibt es die Schwerkraft gar nicht. Was passiert ist, dass sich der Raum krümmt. Durch den Einfluss, der Materie, hinter der steckt aber der Herr Ahriman. Also der Herr Ahriman fängt an, den Raum sozusagen zu biegen irgendwo. Das kann man sich schwer vorstellen, weil wir halt nur dreidimensionales Bewusstsein zunächst haben. Und man müsste sich jetzt vorstellen, dass man dreidimensionalen Raum so biegt, wie wir halt das in der Ebene nur können. Jetzt müsste man sich vorstellen, die drei Dimensionen werden verbogen. Das passiert durch die Schwerkraft. Also wenn da eben der Schwerezentrum ist, dann wird der Raum eben einfach so verbogen, dass da praktisch eine Mulde entstehen würde. Und das muss man sich jetzt nur eine Dimension höher vorstellen. Und mit dem erklärt der Einstein in der allgemeinen Relativitätstheorie die ganze Schwerkraft. Ist also ein völlig abstrakter Gedanke, er redet von keinen Kräften, von gar nichts, das gibt es im Grunde gar nicht, sondern es gibt im Grunde nur die Raumkrümmung. Und durch die Raumkrümmung, weil alles dieser Krümmung folgt, erscheint es uns so, als würden Kräfte wirken. Aber die gibt es eigentlich gar nicht.
Sondern dieser Gedanke ist reines Denken.
Bitte?
Dieser Gedanke
ist reines Denken, ja. Dieser Gedanke ist reines Denken. Wobei dieses reine Denken da ist wieder einfach immer die Gefahr, dass da der Luzifer wieder mehr hineinspielt, der das abhebt. Also das heißt, dort wo ich die Materie im Grund verschwinden lasse und die physischen Kräfte im Grunde verschwinden lasse, da folge mehr sogar dem Luzifer als dem Ahriman. Also das heißt zum Beispiel, der Einstein ist mehr und mehr mit Luzifer in Wahrheit zu tun. Ein bisschen. Das steckt dahinter. Das ist also völlig im Grunde von der physischen Erscheinungswelt losgelöst im Grunde. Also eine reine Gedankenwelt im Grunde, aber immer luziferisch beeinflusste Gedankenwelt. Und der Pauli zum Beispiel ist mehr halt, kämpft mit Mariman irgendwo. Also das ist auch sehr interessant, die einzelnen Physiker dann zu verfolgen, auf welcher Seite die mehr stehen und wo's mehr hinkehren.
Dort, wo sie Erfolg haben, dort keinen Sinn, ne?
Ja, den Erfolg haben sie dort, weil sie sich das ja in Wahrheit aus frühen Inkarnationen mitbringen, dass sie zu dem einen oder anderen mehr Beziehung haben. Und es ist auch gar nicht schlecht, weil wenn sie wirklich die materielle Welt studieren wollen, und dagegen ist ja nichts einzuwenden, ich meine, wir brauchen sie ja auch und die gehört ja auch studiert, dann gibt es eigentlich im Grunde gar nichts anderes, als dass man vor allem den Herrschaften begegnet irgendwo. Also das heißt, Physik, Chemie ist in Wahrheit, wenn ich es ganz real anschaue, primär mal ein Studium dieser Herrschaften. Weil die stecken dahinter vor allem. Weil die machen aus der reinen physischen Welt erst die materielle Welt. Weil sonst wäre es ja eben die physische Welt genauso übersinnlich wie alle anderen Weltbereiche. Sie hätte nur eben physische Gesetzmäßigkeiten, aber nicht eine in unserem Sinn materielle Form. Das machen die Herrschaften unten.
Und dafür aber ich knallt aus der Zeuge, zum Beispiel ist eher der Ahriman. Ne?
Kommt doch an, wie es riecht, dann ist der Luzifer dabei.
Also wenn es stinkt, der Schwefel, ist der Luzifer dabei, genau. Also in Wahrheit sind es da die zwei zumindest, gerade in der Chemie sind die zwei immer dabei. Die zum Glück nicht. In der Chemie haben wir es. Naja, man kann sagen, die beiden, selbst wenn man es mit dem Atombau vergleicht, also wir haben das eh schon gesprochen, Atom ist also so ein Kern, der auch nicht in Wahrheit vorhanden ist, aber wurscht, also der halt erscheinen kann, der ist im Grunde winzig klein und dicht und schwer, Und darüber ist eine riesengroße Hülle an Elektrizität, sprich Elektronen. Die ist aber 10.000 Mal größer als dieser winzige Kern. Der winzige Kern, mit dem hat der Herr Ahriman und insbesondere die Herrschaften dazu tun, die Asuras. Und mit, namentlich mit den leicht beweglichen Elektronen, die auch nicht da sind, aber erscheinen können, mit denen hat mehr der Luzifer zu tun. Und nur bestimmt der Ahriman von unten her, welche chemischen Eigenschaften das Ganze hat, aber die Reaktionen spielen sich dann hauptsächlich in der Hülle ab. Also beim Luzifer. Also das heißt, Chemie ist viel Luzifer, aber von unten der Ahriman, der sagt, wo es lang geht. Und bei der Kerntechnologie komme ich in den Bereich sogar hinein. Also da habe ich es vor allem mit den beiden Herrschaften zu tun. Da ist der Luzifer fast uninteressant. Also das heißt, das ist eine arimanisch-asurische Technik, wenn man so will. Und Chemie ist eine luziferisch-arimanische Angelegenheit.
Naja, beim Atompilz ist dann der Luzifer.
Ja, genau, zum Schluss sehr verdammt. Naja, der macht es toll, die da unten dürfen arbeiten und dann kommt der da bin ich. Da ist groß in Erscheinung mit einem großen Primborium. Ganz klar. Ja, sicher, wenn es aus dem Bereich der Materie Licht entlassen wird, dann ist da der Luzifer dahinter. Und das ist ja überhaupt die einzige Form, wie wir sozusagen Licht sehen können. Eigentlich sehen wir das Licht. Das Licht ist eigentlich übersinnlich, haben wir schon öfter gesprochen. Also der Herr, wenn man in reiner Luft eine Taschenlampe hat, sieht man den Lichtkegel nicht. Wenn man was sieht, dann ist es der Staub, der in der Luft ist, weil erst an der Materie das Licht sozusagen seine Wirkungen zeigt. Und die Wirkung, die sich zeigt, hängt mit Herrn Luzifer zusammen. Also wenn es zum Leuchten beginnt, ist der Luzifer drinnen. Das heißt, wenn Licht, das eigentlich unsichtbar ist, auf die Materie fällt, dann tut es im luziferischen Bereich was und er wirft uns jetzt als sichtbare Erscheinung zurück, wirft uns ein Bild zurück. Keine Realität, sondern ein Bild.
Ist es auch beim Feuer oder beim Blitz auch so?
Im Prinzip schon, ja. Bei jedem Licht, das sinnlich sichtbar wird, spielt das eine Rolle. Also es gibt in unserer sichtbaren Natur gibt es keine Erscheinung, wo die nicht dabei sind. Auch wenn dahinter in Wahrheit, hinter dem Blitz zum Beispiel, ganz hohe geistige Wesenheiten stehen. Aber dass es in der Form sichtbar wird als Blitz, da hängt der Luzifer zusammen und Ahriman natürlich auch. Also Luzifer zum Beispiel stark zu tun mit der Elektrizität, der Ahriman mehr mit den magnetischen Kräften, sagt Steiner. Und da geht es unter anderem in die Kernkräfte auch hinein. Also das sind dann die gewaltigsten Erscheinungen. Ja, jetzt müssen wir uns aber mal überlegen, wie findet man da einen Anschluss irgendwo, weil es geht ja jetzt um die Entwicklung des ganzen Kosmos, wie findet man den Anschluss an das Weltbild, das heute die Physik oder die Astrophysik zeichnet. Also ihr wisst, da fängt die Geschichte mit dem Urknall an irgendwo, das heißt, es tritt einmal aus dem Nichts. Der Ausdruck ist ja gar nicht einmal so schlecht, wenn man im Hinterkopf hat, dass da ja eigentlich die geistig-schöpferische Quelle dahinter steckt. Also heißt es de facto, wenn wir es uns übersetzen, aus der schöpferischen Quelle tritt eine erste sinnliche oder physische Erscheinung hervor, mit dem Beginn der Urknall sozusagen. Und was heraustritt, ist also eine Art Wärme, Wärmehitze. Wärmeenergie, wenn man es so nennen will. Und gerade bei allem, was Energie ist, muss man schon gleich sagen, das kommt also von da oben. Also weil das, was etwas bewirkt, was Wirklichkeit schafft, ist das Geistige in Wahrheit. Und da unten erscheint das Geistige dann auf unterster Ebene zunächst in Form der Wärme. Aber dahinter steckt eigentlich geistige Willenskraft letztlich. Und das ist das, was äußerlich als Wärme erscheint. Und Wärme ist damit die Grundwährung, könnte man sagen, für alles, was Energie ist. Also man kann sagen, letztlich Wärme ist die Grundlage von allem, was wir als Energie bezeichnen in irgendeiner Form. Und sie kann eben nur verändert werden, dann dadurch, indem sie da mehr zum Beispiel in den Bereich hinuntergezogen wird, dann wird elektrische Energie daraus, magnetische Kräfte und Kernkräfte und so weiter. Aber beginnen tut es mit einer ganz reinen, einheitlichen Kraft zunächst noch, die man als Wärme bezeichnen kann. Und mit dem beginnt das Ganze und innerhalb von kürzester Zeit, das haben wir das letzte Mal schon ein bisschen besprochen, dehnt sich das rasant aus. Und zwar dehnt sich rasant aus, nicht in den Raum hinein, weil den gibt es noch gar nicht. Bevor die Ausdehnung erfolgt, gibt es keinen Raum. Ich kann nicht einmal sagen, der Punkt, wo der Urknall sozusagen passiert, wo der ist. Ich weiß, es gibt kein Wo noch, es gibt keinen Raum noch. Es entsteht sozusagen ein neuer Weltbereich. Dadurch, das ist das, was eigentlich sehr schön in dem Bild des Zimzum da bei den Kabbalisten geschildert wird, wo geschildert wird, die Gottheit gibt einen Raum frei, in dem die Schöpfung entstehen kann. Das ist eigentlich genau das Bild, das man für den Urknall gebrauchen kann. Also, dass da ein Raum freigegeben wird und in dem kann jetzt die Schöpfung sich entfalten. Aber indem sich das Ausdehnen entsteht überhaupt der Raum erst. Also, er wird erst gebildet. Und er entsteht mit einer rasanten Geschwindigkeit, die das X-fache der Lichtgeschwindigkeit ausmacht. Obwohl dann doch der Einstein gesagt hat, nichts geht schneller als die Lichtgeschwindigkeit durch den Raum. Aber der Raum selber kann sich mit beliebiger Geschwindigkeit ausdehnen. Und tut es nach Ansicht der Astrophysiker bis zum heutigen Tag. Nur ist am Anfang wenn man sich das so in einem Schema aufzeichnen, wenn ich dann die Zeit aufzeichne, dann geht es, und da ist der Urknall, dann geht es am Anfang so rasant in die Höhe. In winzigsten Sekundenbruchteilen, in so 10 hoch minus 30, minus 32 Sekunden. Das ist 32 Nullen, 0, insgesamt 32 Nullen und dann ist irgendwas. Also das kann man sich nicht vorstellen.
Von der Sekunde,
also das ist nicht einmal gar nichts. Und in dem Moment wird also eine ungeheure Wärmemenge freigesetzt. Und aus dieser Wärmemenge bildet sich dann alles Mögliche. Und dann kommt eine Phase, wo es sehr viel langsamer weitergeht bis zum heutigen. Es ist jetzt gar nicht maßstabgetreu. Ich müsste das viel riesiger zeichnen, weil diese Expansion, die geht jetzt bis heute weiter. Das kann man astronomisch zeigen, dass sich die Sterne alle von uns wegbewegen. Jetzt wird sagen, na, ist bei uns die Explosion gewesen, weil sie alle gerade von uns weg. Alle bewegen sich von uns weg. Aber das würde jeder sagen können. Das ist wie wenn man einen Luftballon aufblasst, pumpt dann drauf, mal wenn ihn aufblasst und das größer wird, entfernt sich jedes von jedem. Also so muss man sich das irgendwie vorstellen. Naja, und nach diesem ersten Sekundenbruchteil beginnt sich dann langsam in den nächsten 300.000 Jahren oder so, also das ist schon gemütlich jetzt, beginnt sich das Ganze zu differenzieren, dass diese Wärmeenergie teilweise zu etwas Lichtartigem sich umbildet, teilweise bereits zu etwas Gasartigem. Also das, was in der Geisteswissenschaft als Luftelement bezeichnet wird. Wobei gasartig noch sehr relativ ist, also es sind halt Dinge, die man als Elementarteilchen bezeichnet. Also Elektronen oder die Bausteine des Kerns dann bereits, Protonen, Neutronen eventuell. solche Dinge. Das heißt, nichts anderes, dass die Wärme, ein Teil der Wärme wird verfeinert zum Licht, könnte man sagen, ein anderer Teil wird vergröbert, indem die Wärme eingefangen wird. Und dann so etwas bildet wie diese Elementarteilchen oder Elementarquanten, wenn man so will. Ich meine, da gibt es noch kleinere, da gibt es die Quarks noch vorher, mit die fängt es an. Also es ist also ein ziemlicher Quarklich da am Anfang, der passiert, der total durcheinander gerührt ist. Und es ist eine gewisse Zeit lang auch so, dass das Licht und dieser Quark kaum voneinander zu trennen ist, das Ganze ist stockfinster trotzdem noch, weil das Licht gar nicht durch kann, weil das ununterbrochen in Wechselwirkung ist, das Ganze. Und die Sache entspricht dann so in etwa dem Zustand, also wenn man es aus der Geisteswissenschaft vergleichen wollte, könnte man sagen, es ist ein ähnlicher Zustand wie in der Endphase dieses alten Saturns. Jetzt hängt es aber nicht wirklich mit dem alten Saturn zusammen, sondern höchstens mit einer Wiederholung, auf das wir noch kommen. Also das ist nicht der alte Saturn. Aber es hat eine gewisse Ähnlichkeit, weil diese Schritte immer wiederholt werden. Der alte Saturn fängt mit reiner Wärme an und in der Endphase gibt es bereits sowas Lichtartiges und es gibt auch was Luftartiges, weil einfach spätere Zustände dann schon vorausgenommen werden. Also mit dem kann man es etwa noch vergleichen, wobei das Licht wirklich nicht nach außen leuchten kann, irgendwohin, sondern es ist total gefangen in dem Mischmasch. Und erst so etwa nach 300.000-400.000 Jahren gibt es die sogenannte große Entkopplung von Strahlung und Materie. Das heißt, jetzt wird das Ganze durchsichtig auf gut Deutsch. Das heißt, Licht kann beginnen, den ganzen Kosmos zu durchleuchten und auf der anderen Seite können sich Materiegebilde verdichten, ansammeln irgendwo.
Das ist die Entstehung der Sonnen, oder?
Ist noch lange davor, aber es gibt die Grundlage dafür. Es gibt die Grundlage dafür. Weil tatsächlich also aus diesen Gasgebieten, wenn man sie so nennen will, die sind eben zunächst noch einmal wirklich Elementarteilchen, dann vereinigen sie sich zum einfachsten chemischen Element, was es gibt, zum Wasserstoff. Also die klammern sie zusammen, also namentlich ein Elektron, ein Proton vereinigt sich zum Wasserstoffatom. Und das sind einmal die großen Wolken, die entstehen zu der Zeit. Dazu muss die ganze Geschichte aber schon entsprechend abgekühlt sein. Hat immer noch sehr hohe Temperaturen für unsere Begriffe, aber es hat sich im Vergleich zu dem, was vorher war, weil es fängt da mit einer praktisch unendlichen Temperatur an, kann man sich nicht vorstellen, irgendwie bei der raschen Expansion kühlt es schon mal gewaltig ab, hat aber immer noch etliche Millionen Grad, also ist immer noch sehr heiß und dann, je weiter das fortgeht, desto mehr kühlt es sich ab, weil alles, wenn es sich ausdehnt, also eine Abkühlung erfolgt, weil einfach die Wärmeenergie für die Ausdehnung genutzt wird. Und die wird verbraucht und daher wird es kühler.
Wie viel Grad hat jetzt unsere Sonne?
Naja, muss man fragen, wo?
Innen.
Innen hat sie etwa 40 Millionen Grad. Ah. Etwas über 40 Millionen Grad. An der Oberfläche hat sie ungefähr 5500 Kelvin, also 5700 Celsius ungefähr.
Das hat so irgendwie auf der Erde auch.
So eine Temperatur bringen wir auf der Erde auch gerade noch zusammen, ja. Die im Mittelpunkt bringen wir schwer zusammen, sagen wir mal so. Nicht einmal bei Kernexplosionen kommt es ganz dorthin. Obwohl da schon sehr hohe Temperaturen von einigen Millionen Grad entstehen, kurzzeitig. Naja gut, was passiert weiter? Also jetzt sind diese Wasserstoffwolken, sie sind bemerkenswerterweise ist das alles nicht völlig gleichmäßig verteilt, sondern es beginnen sich schon Strukturen zu bilden. Jetzt kann ich fragen, woher weiß man das? Also entweder man als Geistesforscher hat es gesehen, da sieht man gerade das Physische nicht, sondern nur das Geistige dahinter. Also wer war dort und hat es gesehen? Man kann es sehen. Man kann es sehen. Das ist die tolle Geschichte an der Lichtgeschwindigkeit. Licht bewegt sich mit endlicher Geschwindigkeit, die zwar ziemlich groß ist, die berühmten 300.000 Kilometer pro Sekunde. Was aber nichts anderes heißt, dass wir, wenn wir in den Sternenhimmel schauen, in die Vergangenheit hineinschauen. Also wir sehen, so wie das Bild ist es eigentlich schon wieder Illusion, wenn wir glauben, das ist jetzt alles gleichzeitig da. Für uns erscheint es gleichzeitig. Aber in Wahrheit sind da Sterne, die sind ganz nah, die sind vielleicht 10, 20 Lichtjahre entfernt. Das ist also noch, das sehen wir, wie sie vor 20 Jahren waren. Schon die Sonne ist 8 Minuten entfernt, 8 Lichtminuten. Also das heißt, wenn die Sonne jetzt plötzlich aufhört zum Leuchten, weil er den Schalter ausdreht, wird man es erst 8 Minuten später merken, weil das Licht so lang braucht bis daher. Und von den weiteren Sternen geht es noch viel länger, also oft Millionen, Milliarden Lichtjahre. Und mittlerweile sind die Teleskope so gut, also namentlich dann die Weltraumteleskope, dass man praktisch bis fast dorthin zurückschauen kann. Weil je weiter das Licht kommt, desto mehr sehe ich in die Vergangenheit. Und das heißt, ich kann sehr gut verschiedenste Stadien sehen. Also ich sehe quasi dort hinein, es ist halt weit weg und es ist alles sehr klein. Wobei es dann noch so wunderbare Tricks gibt, wie man das zusätzlich vergrößern kann. Es gibt nämlich sogenannte Gravitationslinsen. Das funktioniert. Einstein, Krümmung. Wenn irgendwo eine große Masse ist, wird auch das Licht abgelenkt. Und wenn die Masse gerade vor irgendeinem Objekt dahinter ist, dann wirkt es wie eine Linse, der Lichtstrahl wird umgelenkt. Und das gibt einen gewaltigen Vergrößerungseffekt. Das heißt, man sieht ferne Objekte unter Umständen, wenn man Glück hat und gerade so eine Masse da ist, die aber durchsichtig genug auch ist, dann habe ich ein Vergrößerungsglas im Kosmos selber installiert. Funktioniert. Es ist kurios, was alles gibt. Ja, jetzt gibt es also diese noch relativ heißen Wolken, also wo sie Elektronen und Protonen vereinigt haben. Also jetzt entsteht Wasserstoff. Wasserstoff. Hydrogenium H. Die Temperatur muss eben bereits so tief sein, dass die Elektronen nicht wieder weggeschleudert werden. Weil wenn ich das zu heiß mache, werden die wieder weggeschleudert. Da reichen bereits ein paar tausend Grad. Kennen wir auch auf der Erde. Selbst bei einer normalen Kerzenflamme passiert es schon, dass ein sogenanntes in Spuren Plasma entsteht. Plasma ist nichts anderes, als dass Elektronen aus der Hülle, also vom Luzifer, da weggeschleudert werden. Und dann bleibt was positiv geladenes, weil der Kern ist positiv elektrisch geladen, zurück. Daher kann ich eine Kerzenflamme, wenn ich ein starkes elektrisches Feld anlege, fängt sie sich zum Neigen an. Wenn ich Strom einschalte, neigt sich hinüber. Weil das Plasma eben elektrisch geladen ist und dann überzogen wird. Also ich muss eine Temperatur erreichen, die Wo das Wasserstoffatom stabil bleibt, also wo es nicht wieder sein Elektron verliert. Das ist also, weiß ich nicht, unter 1000 Grad auf jeden Fall. Dann ist zumindest der größere Teil wirklich als atomarer Wasserstoff stabil. Also das heißt, in der Zeit jetzt hat sich das gewaltig abgekühlt von praktisch unendlicher Temperatur zu bereits nur mehr 1000 Grad oder sowas. Oder weniger. Und wenn es noch weniger geht, wenn es noch kühler wird, wenn die Temperatur jetzt auf einige 100 Grad, 0 Grad darunter geht, dann fangen sich an, Wasserstoffmoleküle zu bilden. Zwei Wasserstoffe verbinden sich miteinander. Weil das ist so, was steckt dahinter in Wahrheit? Ich meine, da stecken letztlich, dass da solche Dinge passieren, wie der höhere Kräfte in der Astralwelt, das Grundprinzip ist der Sympathie-Antipathie. Wenn sie das hier in der physischen Welt widerspiegelt, werden da aus Anziehungs- und Abstoßungskräfte, nichts anderes. Das ist also eigentlich was, was seinen Ursprung in der Astralwelt hat. Und dass sich eben Materie oder Materiegebilde herausformen können, hängt mit diesen Sympathiekräften durchaus letztlich zusammen. Also das heißt, dass sich die zusammenballen. Während die Strahlung, das Strahlungsartige, das Luziferische, da steckt mehr das Luziferische auch dahinter, kann man sagen, das geht auseinander. Also das trennt sich eigentlich, das verteilt sich. Und das andere, wo mehr das Arimanische dahinter steckt, das zieht zusammen. Aber da sind durchaus Sympathiekräfte dahinter in einer gewissen Weise. Die kühlen sich dann auch bereits bis zu so etwa 20 Grad Kelvin. Kelvin, jetzt wird es nicht kennen, die Temperaturskala Kelvin. Naja, es ist so, es gibt einen absoluten Nullpunkt. Also Temperaturen können hinaufgehen bis in die Unendlichkeit. Nach unten ist eine Grenze, weil Temperatur Ausdruck der Wärmeenergie ist irgendwo. Wenn die Wärmeenergie auf den Nullpunkt geht, irgendwo geht die auf den Nullpunkt und dann ist aus. Tiefer geht es nicht mehr runter. Das heißt, das wäre der Punkt, wo alles erstarrt, wo nichts mehr in Bewegung gebracht werden kann. Und das ist eine Temperatur von minus 273,15 Grad Celsius. Das ist der absolute Nullpunkt. Kälter geht es nicht. Beim besten Willen nicht.
Und der ist im Weltraum zum Beispiel?
Naja, fast. Also, weil es hat mit der Wärme angefangen, heute stehen wir bei einer Temperatur, also das heißt, das würde entsprechen 0 Grad Kelvin. Also das ist der absolute, nein, nicht Celsius, 0 Kelvin. Grad schreibt man heutzutage nicht mehr. Heute heißt es nur mehr Kelvin ohne Gradzeichen. Das heißt nicht okay, sondern das heißt 0 Kelvin. Heute hat der ganze Kosmos draußen eine Temperatur von 4 Kelvin. Also entspricht etwa minus 269,15 Celsius. Ist ziemlich erfrischend. Aber es ist der letzte Rest von da sozusagen. Ich meine, bei dem Stadium da, das schon relativ bald eintritt, sind sie also so schon etwa 20 Kelvin. Also da gehen wir schon etliche Milliarden Jahre in die Vergangenheit, ist das bereits so abgekühlt, dass es 20 Kelvin mehr hat. Da ist der Wasserstoff sehr glücklich.
Das heißt, wir sind nahe der Erstrahlung, oder?
Im Prinzip ja. Nur wenn nicht noch was anderes passieren würde. Also das Ganze dehnt sich aus bis zum heutigen Tage. Wobei jetzt dann bei den Astrophysikern die umstrittene Frage ist, so geht es jetzt endlos weiter? Oder kommt irgendwann ein Moment, wo es zum Beispiel durch die Wirkung der Schwerkraft das Ganze wieder anfängt zusammenzustürzen? Weil bis jetzt ist es, wenn man so will, die Kraft der Explosion am Anfang, die das Ganze ausdehnt. Und das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es irgendwann durch die Schwerkraft wieder zusammenstürzt und dann vielleicht in einem Endknall oder wie immer, es verschwindet. Die Pikanterie ist nur, man ist in den letzten Jahrzehnten, also so seit den 95 oder wann, ich weiß nicht, wann das Hubble-Weltraum-Teleskop ist, bis in der Zeit etwa aufgeschickt worden, da konnte man dann noch weiter hinausschauen in die Vergangenheit. Und konnte mehr Messdaten sammeln, weil wir haben ja gesagt, wir blicken in die Vergangenheit, wir können zurückschauen. Das heißt, man kann auch schauen, ist diese Geschwindigkeit, die Ausdehnungsgeschwindigkeit, wie hat sich die verändert eventuell? Und also das letzte Zipfel kann man sowieso nicht beobachten, aber da kommt man schon ziemlich heran. Da ist es ziemlich gleichmäßig gegangen, aber in der letzten Zeit, also ich weiß nicht, in den letzten Milliarden Jahren, das ist aber immer noch kurz im Vergleich zum Ganzen, ist sie angestiegen. Das war die große Überraschung. Jeder hat gedacht, also wenn, jetzt entweder gleichmäßig weiter oder sie wird kleiner irgendwann. Und jetzt ist es angestiegen. Das ist bis heute die große Rätselfrage. Also, weil, und damit diese Beschleunigung stattfindet, braucht ja zusätzliche Energiequelle und die muss irgendwie erst da tätig geworden sein, weil in der Vergangenheit ist nicht da, die kann also nichts mit dem Urknall zu tun haben. Also es muss da irgendwas entstanden sein, was zusätzliche Energie liefert. Und das ist das, was heute als sogenannte dunkle Energie bezeichnet wird. Das ist halt das Konzept. Und die müsste nach der Beschleunigung, die da stattfindet, 70% der Gesamtenergie ausmachen. Das heißt, mehr als was von da kommt. Nur sie heißt eben dunkle Energie deswegen, weil es so dunkel ist, dass man es nicht sieht. Das heißt, also es ist nichts anderes als ein Wort dafür, dass man sie nicht sieht. Und woraus sie eigentlich bestehen soll, weiß man auch nicht. Jedenfalls nicht aus allem dem. Also sie hat mit unserer normalen Materie nichts zu tun. Sie muss außerdem irgendwie da erst aufgetaucht sein oder zumindest da ihre Wirkung erst entfaltet haben. Weiß man nichts, aber jedenfalls haben wir das Modell der dunklen Energie zurzeit. Das wird sich sicher noch modifizieren. Das
man weiß auch nicht, was diese beschleunigte Ausdehnung
bedeutet.
Bewirkt.
Ja, richtig, oder? Ja.
Das
ja. Nein, dorthin können wir noch nicht schauen. Jedenfalls astronomisch nicht. Ich meine, es wird mit Sicherheit irgendwann das Ganze wieder aus der Erscheinung verschwinden. Weil im Prinzip ist das Ganze, was wir da sehen, hängt eben mit unserer gegenwärtigen Erdentwicklung in Wahrheit zusammen. Weil da hängt nämlich in Wahrheit der ganze Kosmos dran. Weil was ist es, wenn, wie es der Steiner schildert, es gab den alten Saturn, der ist also sozusagen aus dem Nichts entstanden. Dann hat er sich ausgebildet als Wärmekörper, zum Schluss ein bisschen Licht und ein bisschen Luft, und dann ist er aber wieder verschwunden, als physische Erscheinung, sogar als ätherische Erscheinung verschwunden, als astralische verschwunden, ja sogar im Geistgebiet, im Devachan war es nicht mehr zu beobachten, es ist also fast an die Schöpfungsquelle wieder zurückgegangen. Das heißt also, es ist äußerlich weg, es gibt keinen Raum mehr, es gibt nichts mehr. Also das heißt, daher bezeichnet der Steiner ja oft auch diese Entwicklungsstufen als eigene Kosmen. Also zum Beispiel, was vor uns war, der alte Mond, war der Kosmos der Weisheit. Die alte Sonne war der Kosmos der Stärke. Für den alten Saturn hat er solche Bezeichnungen nicht angegeben, meines Wissens. Aber die hat auch einen eigenen Kosmos gebildet. Also eigentlich so ein ganzes Ding, das dann aber irgendwann wieder verschwunden ist. Also ich gehe mit Sicherheit davon aus, dass sich das irgendwann aus der räumlichen Erscheinung wieder zurückziehen wird. Mag auch jetzt, aus welchen Gründen auch immer, da Beschleunigung drinnen sein, es wird irgendwann wieder sich zusammenziehen. Oder vielleicht ist es anders, es verschwindet an der Peripherie, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht wird es vom Umkreis aufgesaugt. Das könnte auch sein, wir können uns das im Grunde nicht wirklich vorstellen noch. Aber es wird auf jeden Fall dieser sichtbare Kosmos aus der Erde, aus der Sichtbarkeit verschwinden. Und das heißt, wir haben es jetzt zu tun mit unserer Erdentwicklung, die umfasst unsere ganze kosmische Entwicklung, vom Urknall angefangen, bis es verschwinden wird. Und zwar umfasst es da jetzt wirklich alles das, was in die physische Erscheinung tritt. Auch nur das. Also das heißt, was die rein ätherische, die rein astralische und so weiter Ebenen entspricht, liegt eigentlich noch da davor. Im Grunde.
und verschwindet nicht.
Oh ja, doch. Letztlich bleibt die Schöpfungsquelle über, es bleibt über wahrscheinlich der sogenannte Buddhiplan, das ist die Welt der Vorsehung, das ist die, die noch über der geistigen Welt im engeren Sinn liegt. Also das heißt, mit der wir noch sehr wenig Berührungspunkt haben, also das ist der Bereich zum Beispiel, bis dorthin erreicht das Bewusstsein eines Bodhisattvas, also eines so hochentwickelten Menschen, dessen Bewusstsein reicht bis dorthin. Dann unser Bewusstsein normalerweise reicht bis dorthin nicht. Daher können wir nicht verfolgen den Weg dieses kosmischen Gebildes, wie der da in diesem höchsten Bereich weitergeht. Naja, und dann taucht es aus dem wieder auf mit all den Ergebnissen der vorhergehenden Schöpfung und taucht wieder herunter bis auf die physische Ebene. Dann entsteht halt also alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, jetzt unsere Erdentwicklung. Da geht es wieder durch diese drei Stufen durch, also von oben kommend, also dann Astralwelt, Ätherwelt, bis es in der physischen anlangt. Und jetzt ist es aber im Wald noch komplizierter. Also da bleibt am Eschus Hirnkastel stehen, wenn man denkt, was das für Dimensionen sind. Weil jetzt müsst ihr rechnen, das sind bis heute, weiß ich nicht, 13,5, glaube ich, sind es ungefähr, Milliarden Jahre. Also 13,5 Milliarden Jahre ungefähr ist das mal her, rechnerisch. Aber auch in ganz guter Übereinstimmung mit dem, was man mittlerweile astronomisch beobachten kann. Und man kann rechnen in die Zukunft sicher in etwa noch einmal so viel. Also
ja, aber diese Angaben haben
sind Hausnummern, ja.
Zeit- und Raumdimension.
Ja,
aber was darüber hinaus.
Ja, ja, das natürlich. Also der Zeitbegriff ist auch frühestens ab da irgendwo gültig. Und wenn das Ganze wieder verschwindet, ist er in der Form auch nicht gültig, weil man darf auch nicht glauben, dass wenn das Ganze jetzt ins Unsichtbare geht, in die höheren Welten sich zurückzieht, dass eben unser Zeitbegriff dort sinnvoll ist. Weil zum Beispiel in der Astralwelt ist die Zeit gegenläufig, kommt uns entgegen zum Beispiel. Da ist eine freie Beweglichkeit in der Zeit drinnen, in der Ätherwelt. Das ist das Typische, was man nach dem Tod erlebt, das Lebenspanorama. Also da hat man alles auf einmal eigentlich vor sich. Also da kann man sich frei in der Zeit bewegen, so wie wir uns hier im Raum bewegen können. Und da, wie gesagt, kommt es uns aus der Zukunft entgegen im Grunde. Und was darüber ist, ist der Zeitbegriff sowieso sinnlos, da kann man es nur mehr Ewigkeit nennen. Ja, aber was die ganze Sache trotzdem noch kompliziert, wie läuft jetzt die ganze Erdentwicklung ab? So, die läuft jetzt so ab, dass es zunächst einmal eine Wiederholung des alten Saturnzustandes gibt. Weil der muss also jetzt sozusagen auf das Niveau gehoben werden, das jetzt unserer Entwicklung entspricht. Und das läuft aber so ab, dass jetzt wirklich aus dem Nichts heraus, also mal sich so ein Saturn bildet, also das heißt ein reiner Wärmekosmos im Grunde, der sich in der Endphase verdichtet, sodass Luftiges und auf der anderen Seite als Verdünnung Lichtartiges kommt in Spuren und dann verschwindet das Ganze wieder. Und dann folgt wieder ein Durchgang durchs Geistige, ein sogenanntes kleines Pralaya. Steiner nennt das immer Pralaya, den Durchgang, das kommt aus dem Indischen. Also das heißt, wenn dieser Kosmos wieder aufsteigt in die übersinnlichen Ebenen, dann nennt man diesen Zustand Pralaya, vor allem also ab dem Zustand, wo es über die geistige Welt hinausgeht. Also dort, wo es wirklich selbst für den hellsichtigen Blick praktisch unsichtbar wird. Also das heißt, wir haben diese Pralayas nicht nur zwischen den großen Entwicklungsstufen, Saturn, also alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, Erde und so weiter, was noch kommen wird, sondern auch zwischen den Wiederholungen, die in jedem Fall gemacht werden. Und das heißt, jetzt haben wir die Wiederholung des Saturnzustandes, verschwinden Paralleier. Dann haben wir Wiederholung des Sonnenzustandes, verschwindet wieder ins Paralleier. Dann kommt heraus Wiederholung des Mondenzustandes, verschwindet wieder ins Paralleier und dann kommt es das heraus. Dort stehen wir dann mit dem Urknall sozusagen. Dort. Also das ist beim Wiederholungszustand. Das heißt, wir müssen errechnen, solche Prozesse haben sich schon eine ganze Reihe abgespielt, weil jetzt haben wir 3 mal 7, also alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, jeweils 7 solche Stufen, die letztlich durchgemacht wurden. Weil das gliedert sich wieder nämlich in 7 Stufen dadurch. Also 21 und dann haben wir die in unserer Erdentwicklung Wiederholung des alten Saturn 22, der alten Sonne 23, des alten Mondes 24. Mit dem hängen zum Beispiel zusammen die sogenannten 24 Ältesten, in denen von der Apokalypse dort gesprochen wird, die um den Thron Gottes herumstehen zum Beispiel. Das sind diese ganzen Herrschaften. Also das ist alles das, was dem vorangegangen ist, soweit der Zeitbegriff da einen gewissen Sinn noch macht. Einen gewissen Sinn macht er, weil eben das, was da mit dem Urknall entsteht, in dem Fall nicht ein völliger Neuanfang ist, sondern das hat eben schon die Vorgeschichte der alten planetarischen Zustände, die Karma aufgebaut haben, die Schicksal aufgebaut haben, das da hineinwirkt sozusagen, das da mit drinnen verwurstelt ist. Daher kann man in gewisser Weise schon den Zeitbegriff also verlängern dort hinein, auch wenn er in diesen Weltbereichen zwischendurch obsolet wird, aber trotzdem kann man sagen, die anderen Zustände waren früher. Beim alten Saturn hört es auf, da gibt es kein Früher mehr, weil da gibt es nichts mehr, mit dem es irgendwo karmisch zusammenhängen würde. Ja, naja, wie geht's weiter? Wie bilden sich jetzt die Sterne? Jetzt sind wir noch lange nicht bei den Sternen. Jetzt haben wir endlich einen Kosmos, der von relativ kühlen Wasserstoffwolken durchzogen ist. Und damit könnte es eigentlich so sehr bewenden haben.
Noch immerhin verbinden sich schon die.
Das ist eh schon ein Fortschritt, ja, ja. Das ist eh schon nicht selbstverständlich, also es ist eh schon ein Wunder, dass es einmal den gibt überhaupt. Den atomaren Wasserstoff. Hätte schon da aufhören können und das wird jetzt so weitergehen. Dann hätte sich dieser Kosmos jedenfalls keine besonderen materiellen Strukturen entwickeln können. Es wären mit Gaswolken gewesen. Punkt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass schon sowas passiert, ist eigentlich winzig klein und liegt nur daran, dass die Naturkonstanten so sind, wie sie heute sind. Also Naturkonstanten, was heißt das? Zum Beispiel die Größe der Schwerkraft. Ich meine, es ist nicht speziell der Erde, sondern Schwerkraft hängt ab Masse 1, Masse 2, die ziehen sie an mit einer bestimmten Stärke. Und diese Stärke wird durch eine Naturkonstante bestimmt. Die gibt sozusagen an, wie stark diese Kraft ist. Also, ich kann es aufschreiben. Also die Gravitation G ist Masse 1 mal Masse 2, ein Kilogramm zum Beispiel, durch das Quadrat des Abstandes. Also je weiter sie entfernt sind, desto schwächer wirkt die Schwerkraft. Nein, da schreiben wir da die KFDF her. Und das Ganze hat aber jetzt noch einen Proportionalitätsfaktor, das ist die Gravitationskonstante. Also dadurch wird bestimmt, wie groß die Kraft wirklich ist, die wirkt. Also sie hängt zwar von der Masse 1, Masse 2 vom Abstand ab, aber noch von einer Naturkonstante.
Und wie ist die definiert?
Naja, die kann ich letztlich nur messen. Ich kann nur messen, ich kann halt jetzt feststellen, ich kann Masse 1, Masse 2 nehmen, kann den Abstand messen. Das kann man sogar machen auf Erden mit einer sogenannten Torsionswaage. Da hat man zwei riesige Metallkugeln und auf einem drehbaren Balken, um eine Achse drehbaren Balken, zwei ganz kleine. Und die werden durch die Schwerkraft zu den großen Kugeln hingezogen. Also das hängt eigentlich auf einem Faden, nicht auf einer Achse, sondern das hängt auf einem dünnen sogenannten Torsionsfaden, das ist also drehbar auf dem. Und tatsächlich durch die Wirkung dieser großen Massen wird es zwar ganz wenig, aber doch angezogen. Und das, diese Kraft kann ich messen, mit der es angezogen wird. Na, das darf ich nur mehr einsetzen, ich kenne die Masse, die kleine und die große, ich kenne den Abstand, die Kraft kann ich messen. Daraus kann ich mir die Größe der Gravitationskonstante ausrechnen. Und die ist in allen Fällen immer die gleiche. Also wurscht, wie groß ich die Kugeln mache, die Gravitationskonstante, du hast eine Konstante, bleibt gleich. Mhm. Und so gibt es für, fragt mich nicht, wie groß die ist, ich weiß nicht, müsste nachschauen, keine Ahnung. Relativ klein. Relativ klein, weil die Schwerkraft um mit Abstand die schwächste aller Kräfte ist, die Physik kennt. Und trotzdem bestimmt sie die ganze großräumige Struktur des Kosmos mit. Und so gibt es andere Konstanten für die elektrische Anziehung, für die Kernkräfte und so weiter. Und die kann man nur messen, die kann man nicht theoretisch irgendwie ableiten. Es gibt kein Modell, das erklärt, wie groß die sind. Die muss ich zur Kenntnis nehmen. Das Spannende ist nur, wären sie auch nur um 1% anders, oder wäre eine dieser Konstanten nur um 1% anders, dann wird es spätestens ob da aufhören. Das heißt, wir würden vielleicht nur zu Wasserstoffatomen kommen, die würden sich aber niemals zu Wasserstoffatomen zusammenlagern. Und ja, sie sind offenbar so genial austariert, dass es dann sogar so chemische Elemente wie den Kohlenstoff gibt, aus denen Lebewesen entstehen können. Also physisch fassbare, stofflich fassbare Lebewesen entstehen können. Es liegt an einer ganz speziellen Eigenschaft des Kohlenstoffs, die nur möglich ist, weil die Naturkonstanten genau den Wert haben, den sie haben. Und der lässt sich theoretisch aus nichts erklären. Das ist das, was man in der Physik, Astrophysik mittlerweile das sogenannte anthropische Prinzip nennt. Der Kosmos ist so gebaut, dass der Mensch darin entstehen kann. Und das ist eigentlich höchst unwahrscheinlich, weil es ist alles genauso darauf abgestimmt, dass genau das möglich ist. Das hängt letztlich zusammen mit, in Wahrheit, mit der Weisheit, die auf dem alten Mond entwickelt wurde. Die hat erst möglich gemacht, dass also so etwas hervorkommen kann, dass die ganzen Naturkonstanten zum Beispiel so austariert sind, dass wirklich der Mensch letztlich in der heutigen Gestalt möglich ist überhaupt. Das ist also absolut nicht selbstverständlich. Also am wahrscheinlichsten wäre es, dass spätestens da stehen bleibt. Ist aber nicht. Es geht sogar weiter, selbst dieser Wasserstoff ist nicht gleichmäßig verteilt, sondern es gibt dichtere Stellen, dünnere Stellen. Wieso, weiß die Naturwissenschaft nicht wirklich. Erklärt wird es mit sogenannten Quantenfluktuationen am Anfang, das heißt, weil da alles als Quanten bildet, bilden sich halt so Blasen da und dadurch ist das alles ungleich verteilt irgendwo. Aber es erklärt natürlich nicht, warum die Strukturen so sind, wie sie jetzt sind, aber ungleich verteilt sind sie auf jeden Fall.
Und entschuldige, bevor wir weitergehen, noch eine Frage, ja, zu den Konstanten. Das heißt, das sind keine physikalischen Gesetze, das ist die höhere Intelligenz, die das so eingerichtet,
ja,
hat,
genau,
oder?
Genau. Dort kommen wir also jedenfalls bis jetzt mit unserem Denken erreichen wir noch nicht dorthin, also die Naturkonstanten irgendwie erklären zu können, warum sie gerade die Größe haben. Und das hängt eben zusammen, dass das also
eben mit Einflüssen aus wirklich sehr hohen Weltbereichen zu tun hat, das auszutarieren.
Aber es ist uns gegeben, diese zu messen.
Es ist uns gegeben, sie zu messen, ja. Es ist, wie immer ist es so, dass die Reaktionen der Physiker und Astrophysiker darauf sehr unterschiedlich sind, je nach ihrer inneren Geisteshaltung. Ich meine, für die einen sagen sie, das ist mir eigentlich ein Beweis dafür, dass eine höhere, etwas Höheres gibt, das so austariert hat. Für die anderen sagen sie, das ist mir erst ein rechter Beweis, dass alles materialistisch funktioniert, weil wenn die Leute jetzt so sind, dann muss ja der Mensch quasi entstehen. Bleibt ihm ja gar nichts anderes übrig, weil eben die Naturgesetze so sind und die Konstanten. Und natürlich hat das niemand erschaffen, das sind halt zufällig so. Wir brauchen uns nicht wundern. Vielleicht gibt es irgendwo einen anderen Kosmos, wo es anders sind, dort gibt es halt dann niemanden, der sich wundern kann. Aber in unserem müssen sie so sein, sonst wären wir nicht da, also das ist alles naturgesetzlich. Im Grunde haben beide recht, nur die einen schauen halt nicht drauf. Das ist der Unterschied. Weil ich kann es halt da rechnen und nehme halt die Konstanten zur Kenntnis und schaue nicht weiter und die anderen sagen, gut, aber das ist für mich ein Fingerzeig nach oben irgendwo. Aber die sich nicht überzeugen lassen wollen, lassen sich selbst durch sowas nicht überzeugen. Das ist die Botschaft dabei. Also es gibt eben einfach keinen sinnlichen Beweis fürs Geistige in Wahrheit, ist die Botschaft daran. Da kann ich finden, was ich will an Gesetzmäßigkeiten. Für die einen wird es das Zeichen einer höheren Macht sozusagen sein und für die anderen genau das Gegenteil, der kein Empfinden dafür hat.
Aber dort muss er auch mit seiner Erklärung stehen bleiben.
Ja, bleibt da eh stehen. Aber das müssen heutzutage beide irgendwo, weil natürlich auch wenn jetzt andere sagen, für mich ist das Zeichen für was Höheres, nur in die physikalische Arbeit kann ich es nicht wirklich einbeziehen. Weil mehr als dass es vielleicht von irgendwo herkommt, kann ich nicht sagen.
Das ist eine Erklärung und der andere kann gar keine Erklärung bieten. Das ist
schon richtig, ja. Nur sagt der dann, du träumst da irgendeine Erklärung dazu. Da bleibe ich lieber dabei und sage Zufall. Also weil der Zufall ist das Zauberwort dann immer. Naja, aus der Geschichte, also mit den Wasserstoffwolken, mit den Molekülwolken, die sind es jetzt, die sich teilweise verdichten. Und wenn sie sich verdichten unter der Schwerkraft, mit der hängt sie irgendwie zusammen, fangen sie sich wieder an aufzuheizen. Weil wenn sich was zusammenzieht, das ist wie bei einer Luftpumpe, dann wird es heiß. Und zwar ziemlich heiß. Das wird also einmal so heiß, und zwar passiert das eben in den dichteren Gaswolken, es gibt also dünnere und dichtere, in den dichteren passiert das, die sind meistens, Das darf man sich nicht irgendwie so kugelsymmetrisch vorstellen, das sind sowieso so Gasschwaden irgendwo. Also die haben so eine fast fadenförmige Struktur irgendwo, also wo dichtere Bereiche, dünnere Bereiche sind. Und da gibt es dann Nanoverdichtungen irgendwo, die sich bilden, also dichtere Stellen. Und das sind dann die Zentren, wo die Sterne entstehen. Dort fangen sie an zu entstehen und sie entstehen zunächst einmal, indem sich diese Gaswolke zusammenzieht und aufheizt. Das reicht noch lange nicht dazu, dass das irgendwie zu leuchten beginnt oder so, aber es erreicht vielleicht schon mal 1000 Grad oder so, das ist immerhin schon ganz schön heiß. Und wenn es so schon einigermaßen über 1000 Grad darüber geht, was wird da passieren? Die Wasserstoffatome halten das nicht mehr aus, sie zerbrechen wieder. Dazu ist aber ein ziemlicher Energieaufwand notwendig, weil die sind ja vorher nicht ohne Grund zusammengegangen, sie sind zusammengegangen, dabei wurde aber Energie freigesetzt, die Bindungsenergie. Also das Ganze passiert nämlich so, dass wenn die zwei zusammengehen, wird Wärme im Prinzip, Licht von mir aus ausgestrahlt, geht weg und die zwei bleiben aber zusammen. Wenn ich die wieder trennen will, dann muss ich Energie hineinstecken, um sie zu trennen. Die Energie ist aber jetzt vorhanden, weil das ganze Ding ja sehr heiß ist. Also wird es aus der Hitze genommen, hat aber was wieder zur Folge, dass sich das Ganze wieder abkühlt, weil ja Hitze verbraucht wird. Wenn sie sich abkühlt, wirkt die Schwerkraft wieder stärker, weil Hitze drückt nach außen, Schwerkraft zieht nach innen. Das heißt, jetzt fängt der ganze Stern, der jetzt mehr oder minder aus Wasserstoffatomen wieder besteht, fängt wieder zu schrumpfen an, zieht sie zusammen. Dabei wird er wieder heiß. Wieder heißer.
Ich komme wieder zur Vereinigung.
Ja, genau. Nein, also die zwei vereinigen sich nicht mehr, da ist es heiß. Es geht sogar so weiter, dass jetzt das Wasserstoffatom sein Elektron verliert. Also dann habe ich nur mehr Plasma sozusagen. Und wenn es dann ganz extrem wird, dann wird es so heiß, fängt etwa jetzt dann an bei 40 Millionen Grad, da muss er sich schon sehr verdichtet haben, muss es sehr heiß geworden sein. Wobei der Prozess also insofern noch ein bisschen komplizierter ist, weil diese Nebel alle auch noch in Bewegung, in Drehbewegung sind. Das heißt, es stürzt nicht einfach so hinunter, sondern es stürzt in einer Drehbewegung hinunter. Das heißt, es bildet sich eigentlich ein Gebilde, das so ein kugelförmiges Zentrum hat, aber rundherum so eine Art Scheibe. Alles aus Gas. Und da drinnen ist die Scheibe, die jetzt schon ziemlich hell leuchtet. Die hat schon im Inneren ein paar tausend Grad. Bei ein paar tausend Grad glüht es schon so, dass das schon wie eine Sonne ausschaut, aber noch keine wirkliche ist. So wie im Übrigen die alte Sonne noch keine wirkliche Sonne war, in unserem Sinn. Und die Materie stürzt also da so in Spiralbahnen fast, kann man sagen, hinein in das. Immer mehr, je mehr hineinstürzt, desto mehr heizt er sich auf, bis da wirklich die 40 Millionen Grad irgendwann kriegt. Und wenn es 40 Millionen Grad ungefähr kriegt, fangen die Kerne der Wasserstoffatome, also die Protonen. Elektronen sind schon 1002 irgendwo herum, aber sind längst getrennt davon. Wenn die Temperatur so groß ist, beginnen sich die Wasserstoffkerne miteinander. Na, verbinden kann ich jetzt nicht sagen, hat nichts mit dem zu tun.
Verschmelzen.
Sondern sie verschmelzen. Sie verschmelzen und bilden ein neues chemisches Element dabei. Nicht eine Verbindung, ein chemisches, ein neues chemisches Element. Nämlich vier Protonen, also das heißt von vier Wasserstoffatomen die Kerne, schmelzen sie zusammen und bilden das Helium. Das Helium. Das zweitleichteste chemische Element. Und dabei entsteht aber jetzt eine ungeheure Menge Energie, die noch viel größer ist als das, was durch das Hineinstürzen passiert. Weil jetzt fängt halt die Kernfusion drinnen an. Und dann haben wir endlich einmal eine Sonne, eine richtige. Und der Prozess geht jetzt so weit, bis der gesamte Wasserstoff zu Helium verschmolzen ist. Das dauert je nach Größe der Sonne länger oder kürzer, also je nach der Größe des Sterns. Bei unserer Sonne kann man rechnen, dass es ungefähr 10 Milliarden Jahre dauert insgesamt, dieser Brennprozess. Davon haben wir etwas über 4,5 hinter uns. Also vor etwa 4,5 Milliarden Jahren, 4,6 Milliarden Jahren, waren wir bei dem Zustand ungefähr. Und jetzt ist aber das Wichtige, das sind nicht nur physikalische Prozesse, sondern bei allem, was da passiert, sind die geistige Wesenheiten beteiligt. Bei allem. Bei allem. Das heißt, bei der Art, wie sich das dreht, das Ganze, sind geistige Wesenheiten beteiligt. Bei allen Wärmeprozessen sind geistige Wesenheiten beteiligt, also da sind es vor allem immer die Geister des Willens, also die schon am alten Saturn tätig waren, die hängen überall zusammen, dort wo diese Wärmeprozesse passieren.
In welchem Zustand ist der jetzt unser Sammeln? Was tut sich da?
Na genau das, dass vier Wasserstoffe zum Helium verschmelzen, das ist der physikalische Prozess. Das ist im Gange, ja. Das ist im Gange, das ist eben bei der Temperatur, die bleibt dann relativ, also ziemlich konstant bei den etwa 40 Millionen Grad. Die Strahlung geht teilweise durch, geht also so, dass jedenfalls die Oberfläche, an der Oberfläche hat es eben 5600 Grad Celsius ungefähr sowas, oder 5700 Grad Celsius an der Oberfläche. Also die Oberfläche ist vergleichsweise kühl gegenüber dem Kern da drinnen, wo das passiert. Und die Oberflächentemperatur bestimmt ganz eindeutig die Färbung des Gestirns. Also daher gibt es Sterne mit den verschiedensten Färbungen. Es gibt blaue, es gibt mehr rötlichere. Also die blauen sind die heißeren, die rötlichen sind die kühleren. Und das gibt es alles in verschiedenen Größen. Es gibt welche, die kleiner sind als die Sonne, obwohl die Sonne ein relativ kleiner Stern ist. Es gibt welche, die sind 30 Mal so groß. Das heißt, die sind bald so groß wie unser ganzes Planetensystem. Das schlucken. Riesig. Aber die sind dafür so, dass, weil sie so großspurig sind, ihren Brennstoff, sie haben zwar mehr, weil trotzdem schneller verbrauchen und schneller am Ende sind. Weil wenn das dann am Ende ist und das ausgebrannt sozusagen ist, was passiert, dann wird wieder keine Hitze erzeugt und gewinnt wieder die Schwerkraft. Die Überhand und das Ganze zieht sich zusammen, stürzt zusammen. Dann kann es passieren, weil ja jetzt natürlich wieder Hitze entsteht, das zusammenstürzt, das ist immer dasselbe Spiel. Hitze entsteht wieder, wenn genügend Hitze entsteht, wenn jetzt, weiß ich nicht, 70 Millionen Grad oder irgend sowas entsteht, dann kann das Helium zu noch höheren chemischen Elementen kernfusioniert werden. Das Spiel geht unter Umständen ein paar Mal hin und her und geht bis hinauf zum Eisen. Bis zum Eisen hin können solche Kernfusionsprozesse passieren. Und wenn das dann vorbei ist, dann ist aus. Dann stürzt er endgültig zusammen und ist nicht mehr zum Leben zu erwecken. Und wenn er massereich genug ist, stürzt er unter der Schwere so zusammen, dass nicht einmal mehr das Licht entweichen kann. Weil je mehr konzentriert Masse ist, umso größer wird die Schwerkraft, umso größer wird vor allem auch die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit von da. Man braucht nämlich, zum Beispiel von der Erde sind sie, glaube ich, 11,3 Meter pro Sekunde. So schnell muss eine Rakete mindestens sein, dass sie der Erde entkommen kann. Sonst kannst du vielleicht so einen Bogen machen, aber sie kommt wieder runter. Sie kann nicht entkommen. Also wenn sie entkommen, wenn wir Fluchtgeschwindigkeit haben. Was ist, wenn die Fluchtgeschwindigkeit größer wird als die Lichtgeschwindigkeit? Dann kann das Licht nicht mehr entkommen. Dann beinahe das Licht nicht mehr entkommen. Und dann entsteht das, was die Physiker ein schwarzes Loch nennen. Das heißt, und das kann passieren, wenn ein sehr massereicher Stern am Ende seiner Lebenszeit, wenn alles ausgebrannt ist, zusammenstürzt, dann kann so eine Massekonzentration entstehen, dass eben das Licht nicht mehr entweichen kann. Und dann entstehen die sogenannten schwarzen Löcher. Und die haben die Pikanterie, wenn man es mit der Raumkrümmung betrachtet, wenn man gesagt haben, Einstein erklärt die Schwerkraft durch die Raumkrümmung, dann ist das nicht mehr so eine normale Krümmung, sondern geht die Krümmung ins Unendliche. Wo auch immer hin, also da geht es auf jeden Fall, fällt alles in ein Loch. Irgendwie. Natürlich kann man schwarze Löcher schwer sehen, weil ja kein Licht von dort kommt. Man kann sie nur in ihrer Wirkung erkennen, weil sie ein ungeheures Schwerezentrum sind. Und nach dem Suchkriterium hat man mittlerweile schon eine ganze Menge Kandidaten entdeckt. Und man geht auch davon aus, dass zum Beispiel im Zentrum unserer Milchstraße oder aller Milchstraßen schwarze Löcher sind. die eben einfach das große Schwerezentrum drin sind. Man muss ja denken, wir mit unserer Sonne bewegen uns in einem System von Milliarden Sonnen. Und von diesen Systemen gibt es auch wieder Milliarden. Das ist alles da drin in dem Ding. Also das ist das naturwissenschaftliche Bild.
Vielleicht ist das der Rückgang nach Hause, wenn man dann so ein Loch erreicht in der Bewegung. Und
ja, ich meine, es gibt unheimlich viele Anschauungen. Ich meine, es gibt eine sehr kuriose Theorie, die sagt, dass, ja, es gibt die schwarzen Löcher, das heißt, da komme ich eigentlich aus dem Raum heraus, währenddem es da in die Unendlichkeit geht, komme ich in Wahrheit aus dem Raum heraus. Ja, aber es könnte auch sein, dass ich woanders wieder in den Raum hereinkomme. Dann entstehen die sogenannten Wurmlöcher nicht, wenn man es abbildet, ist halt wie so ein Wurm, der da durchgeht. Und das heißt, dann komme ich, weiß Gott, woanders heraus wieder. Nur funktioniert das halt nicht wirklich, weil alles, was dann in die Nähe seines schwarzen Lochs kommt, durch die immense Schwerkraft einfach zerfetzt wird. Weil da ist es so, dass auf jeden Zentimeter Unterschied ist die Schwerkraft schon beim nächsten Zentimeter, weiß ich nicht, 10-mal so groß. Und das heißt, man würde total auseinandergerissen werden. Das ist halt also für praktische Zwecke eher schwer zu brauchen.
Als physisches Objekt.
Als physisches Objekt nicht, nein, richtig, ja. Als physisches Objekt nicht. Aber es hat sich halt also viel gewandelt seit Newtons Zeiten, wo man halt gedacht hat, es gibt einen unendlichen ewigen Raum und eine unendliche ewige Zeit und das hat es immer gegeben und darin spielt sich halt ein bisschen was ab. Also mittlerweile ist das Ganze sehr viel dynamischer geworden, sagen wir mal so. Und zugleich eben offen für aber höhere Eingriffe in Wahrheit. Also das sind Ergebnisse, die die Physik ganz deutlich gezeigt hat, dass also diese Ebene nicht, die physische Ebene nicht in sich geschlossen ist. Also wenn man nur ein bisschen schauen will, dann sieht man die Einflüsse der höheren Welten und es gibt gab und gibt immer wieder genug Physiker, die das auch ganz deutlich aussprechen. Auch wenn sie es jetzt noch nicht so weit sind, dass sie es konkret in ihre Arbeit einbringen können, aber für sie ist das ganz deutlich. Max Planck zum Beispiel, der Begründer der Quantentheorie, ganz dezidiert spricht er davon, also dass hinter den physischen Erscheinungen nicht nur Geistiges steckt, sondern ganz konkrete geistige Wesenheiten, ganz deutlich. Und das Oberste ist halt Gott, aber er spricht also nicht nur von einem unbestimmten Geistigen, sondern ganz dezidiert von geistigen Wesenheiten, die dahinter stehen. Und eben auch für ihn sind also solche Gesetzmäßigkeiten und das auch so ein Beweis dafür. Da gibt es ja viele spannende Sachen, also wie die Naturgesetze funktionieren. Zum Beispiel funktioniert alles im Ablauf, wenn ich es rein physikalisch betrachte, so, dass es mit dem minimalsten Energieaufwand in der schnellsten Zeit gemacht wird. Es gibt also das sogenannte Hamiltonsche Prinzip ist das, das heißt das Prinzip der kleinsten Wirkung. Das heißt, das Produkt aus Energie mal Zeit. Energie mal Zeit muss ein Minimum werden. So laufen physikalische Prozesse. Sie laufen immer so ab, dass das ein Minimum wird. Das heißt, kleinster Energieaufwand, kürzeste Zeit. Und jeder physikalische Vorgang läuft so ab. Nicht anders. Also das hat den Planck ganz besonders das ist großartig einfach, da sieht man, dass höhere Mächte wirken, die das so eingerichtet haben. Also, aber das sind eben die Nachwirkungen des Kosmos der Weisheit, des alten Mondes letztlich, die bis in die kleinsten Details wirksam sind, eben so sowas oder eben in der Größe der Naturkonstanten, dass die genauso austariert sind. Und theoretische Physik machen, heißt aber immer rein, hauptsächlich im reinen Denken sich in diese Welt hineinbegeben. Im Grunde. Nichts anderes. Das ist eigentlich am Sprung zur Geistesforschung in Wahrheit. Weil der nächste Schritt ist eben dann die Imagination. Und wo dann natürlich vorher die Herrschaften auftauchen, weil eben der Blick halt für die, von den Physikern von oben nach unten gerichtet ist, also in die untersinnliche Welt eigentlich. Also mit einem bereits übersinnlichen Denken betrachten sie die untersinnliche Welt und sehen halt, was sich da abspielt, aber auch als Wirkung natürlich der Kräfte von oben. Das muss man nur auseinanderhalten. Und das heißt, man muss über die Naturwissenschaft überhaupt nicht schimpfen oder was. Die ist also von vielen, was sie tut, am allergeistigsten. Ist viel geistiger zum Beispiel als das, was heute in der Medizin passiert. Ja, die naturwissenschaftliche, physikalisch-chemische Basis stimmt schon, dort auf der Ebene passt es eh, aber nur der Mensch ist längst verloren in Wahrheit. Also das heißt, sie können wunderbar reparieren, aber sie verstehen schon vom Leben nichts, vom Seelischen schon gar nichts und Geist ist sowieso ein Unwort geworden mittlerweile. Ja, weil man braucht nur auf die Universitäten schauen, also alles, was da drüber ist, ist im Grunde kein Thema. Höchstens einer kulturgeschichtlichen Betrachtung, wie doch die Leute in früheren Zeiten komisch gedacht haben. Aber selbstverständlich gibt es nur das. Also da sind wirklich fast die Physiker heute die einzigen, die da die Nasen ein bisschen nach oben schauen. Viele zumindest. Und die sich wirklich in dem reinen Denken üben, das halt natürlich schwer zugänglich ist auch für die anderen Menschen, weil sie es, damit sie es exakt denken können, im Grunde in reiner Mathematik bewegt. Aber reine Mathematik ist ja nichts anderes als eine Symbolsprache, mit der ich Dinge beschreiben kann, die man sinnlich anschaulich gar nicht mehr vorstellen kann. Und trotzdem exakt denken kann. Ganz konsequent. Weil ich nicht sage, naja, ich denke mir halt, das war so oder so. Sondern, gut, ich kann den Einfall haben, aber dann muss ich es mathematisch exakt durchrechnen und muss schauen, ob sich das mit den anderen Naturgesetzen verträgt. Ob das zusammenpasst. Und dadurch ist mittlerweile schon ein sehr großes, tragfähiges Ideengebäude entstanden, das zumindest gewisse Aspekte des Naturgeschehens, also das heißt dieser Ebene da, durchaus adäquat widerspiegelt. Das ist immer erst noch das Zipfel des Eisberges irgendwo, aber man ist damit bereits im Geistigen drinnen. Das ist ganz interessant, weil die Physik ist heute viel weniger Experimentalwissenschaft, weil was will da experimentieren zum Beispiel? Vor 13 Millionen Jahren, ich kann nichts hinschauen, ein bisschen mit den Fernrohren und ja, man versucht im CERN da irgendwo ähnliche Bedingungen zu simulieren, kommt aber eh nie da heran. Weil um das zu erreichen, brauche ich eben ein Laboratorium, das so groß wie der ganze Kosmos ist. Das ist ein bisschen schwer aufzubauen. Also es bewegt sich, ich meine, es haben viele schon gesagt, ja, also eigentlich ist die Physik ist eigentlich nur mehr spekulative Metaphysik. Das ist also ein gängiges Schlagwort. Das heißt, das ist jenseits des physisch Sichtbaren und das ist spekulativ. Ja, nur spekulativ ist es sicher bis zu einem gewissen Grad, aber sie prüfen es auf die Tragfähigkeit der Gedanken. Und in dem Moment, wo es ein sich selbst tragendes Ideengebäude wird, kommt es schon also näher an die geistige Wirklichkeit heran. Also wenn es nur ein einzelner Gedanke ist, der halt irgendwo im Raum steht, ist es noch sehr, sehr fragwürdig. Aber sie schleifen so lang, bis es sich ins Gesamtbild fügt. Und Geistiges heißt ja immer, dass es aus dem Gesamten geschöpft ist. Das heißt, mit dem Ganzen verträglich und verbindlich sein muss. Und da sind wir auf einer gewissen Ebene schon dort. Na gut, jetzt habe ich einmal miteinander. Ich mache ein Foto, ja. Mache ich.
Ich muss ein paar noch schicken, glaube ich. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal versprochen, aber habe ich nicht gemacht. Ich werde es machen.